ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Und da ist ja auch schon die neue Folge von Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast. Und bei uns wird's heute giftig. Genauer, es geht heute um giftige Pflanzen. Welche sind wirklich gefährlich? Muss man Panik oder Angst haben vor Pflanzen? Darüber wollen wir heute sprechen. Viel Spaß. Und mein Gast ist heute Dr. Andreas Gröger vom Botanischen Garten München-Nymphenburg. Andreas, du machst ja im Botanischen Garten auch Führungen zum Thema Giftpflanzen. Fangen wir doch mal an. Was macht eine Pflanze denn eigentlich zu einer Giftpflanze?
Also generell muss man sich mal klar machen, Gifte sind im Pflanzenreich überall. Pflanzen müssen sich irgendwie wehren gegen ihre Feinde, gegen die Pflanzenfresser. Und das können sie in Form von Stacheln, Dornen natürlich, mechanisch, aber auch durch Chemie, durch Giftstoffe. Und die Giftstoffe wirken sehr unterschiedlich, kommt ganz auf die Organismengruppen an. Was für ein Vogel giftig sein kann, ist vielleicht für Menschen ungiftiger, aber manchmal auch andersrum. Das ist ganz verschieden.
Also es ist ja auf jeden Fall wichtig, dann die Pflanzen genau zu kennen, wenn man von Giftpflanzen spricht.
Das ist sowieso das A und O. Wenn man in der Natur unterwegs ist und vor allem Pflanzen auch nutzt, dann muss man sie kennen.
Was sind denn so, ich sag mal, klassische Giftpflanzen, die uns so im Alltag begegnen? Sei es vielleicht auch im Gartencenter oder in Gärten, wenn wir unterwegs sind?
Ich sag mal ganz banal, zum Beispiel auch die Gartenbohne und die Kartoffel.
Also Bohnen zum Beispiel kenne ich ja jetzt nur als Gemüse. Was ist daran giftig oder wann sind die giftig?
Also Bohnen haben generell giftige Eiweiße. Deswegen sind sie roh giftig. Sobald man sie kocht, durch das Erhitzen werden die Eiweiße denaturiert, werden sie ungiftig.
Okay, und das hat dann irgendwann wahrscheinlich mal jemand ausprobiert, oder?
Ja klar, du musst dir das so vorstellen, dass sich im Laufe der Geschichte, im Laufe der Jahrtausende der Mensch sich diese ganzen Pflanzen erschlossen hat. Ob es Nahrungspflanzen waren oder Arzneipflanzen, viele von denen sind per se giftig.
Und von den Pflanzen, die man so aus dem Alltag kennt oder so bei uns aus den Gärten, welche sind denn die, wo du dann sagst, das sind die, bei denen muss man wirklich aufpassen, die sind wirklich giftig?
Also es gibt viele Gartenstauden, die sehr schön sind, aber eben gerade auch mit Respekt behandelt werden müssen. An erster Stelle würde ich da den Eisenhut stellen. Also Eisenhut ist eine fantastische Staude, da kann man tolle Sachen beobachten und auch erklären. Also für mich als Biologe ist ein Eisenhut toll, ja, Bestäubungsmechanismen und alles, was dazugehört. Und es ist eine Pflanze, der begegnet man eigentlich hier im Tiefland eher selten. Es ist eine Gebirgspflanze, verschiedene Eisenhutarten, aber eben gerade auch als Gartenstaude. Durchaus kann man im Gartencenter kaufen. Die sind nicht besonders etikettiert. Es ist genauso auch bei uns im Botanischen Garten, gibt es manchmal Anrufer, die sagen, warum haben Sie nicht alle Ihre Giftpflanzen etikettiert? Da müssten wir tatsächlich die Hälfte des Botanischen Gartens ja etikettieren. Ja.
Bleiben wir mal beim Eisenhut. Kannst du noch mal erklären, was bei dem so besonders giftig ist?
Also beim Eisenhut speziell ist die Wurzel besonders giftig. Und da gibt es auch eine Art, die heißt Wolfseisenhut. Die wurde klassischerweise zum Präparieren von Wolfsködern verwendet. Da hat man das Wurzelstück in ein Stück rohes Fleisch reingesteckt. Der Wolf ist ein Schlinger und er hat dann dieses Fleischstück runtergeschlungen mitsamt der Wurzel und ist daran gestorben. Und das Aconitin, also das ist ein Alkaloid in dem Eisenhut, das führt zur Atemlähmung letztendlich und man erstickt bei vollem Bewusstsein. Das ist ein ganz furchtbarer Tod, ja. Was jetzt in den letzten Jahren immer viel in den Medien ist, zu Recht, ist der Riesenbärenklau. Der hat echte Kontaktgifte. Ja, also reine Berührung kann da ganz heftige Reaktionen verursachen. Diptam ist eine fantastische Staude. Das ist eine der schönsten heimischen Stauden, sehr wärmebedürftig, die ich kenne. Die hat so eine Wolke von Zitrusduft um sich herum und ist auch an sich als Staude von der Blüte her, so rosa, zartrosa Blüten, ist sehr attraktiv. Aber phototoxisch, also durch Berührung giftig in Kombination mit Sonnenlicht. Also das gilt also auch für den Riesenbärenklau, der ist auch phototoxisch.
Und wenn ich jetzt diese Pflanzen, weil du ja sagst, die sind ja auch wunderschön im Garten haben möchte, kannst du noch mal kurz erklären, wo sind denn da so ein bisschen die Sicherheitsmaßnahmen, dass mir da nichts passiert?
Also Sicherheitsmaßnahmen ist A, du kennst die Pflanze. Ja, das ist das A und O, ja. Und dann musst du halt überlegen, wenn du den Garten hast und du hast einen Besuch mit Kindern, dann sagst du, dann warnst du vor, bitte haltet die Kinder aus der Ecke fern, da habe ich meinen Dipdamm stehen. Ja, anders geht's nicht. Oder du vermeidest solche Pflanzen im Garten.
Und wenn ich jetzt mit dieser Pflanze hantiere, was sind so die Maßnahmen, die ich ergreifen sollte? Worauf sollte ich dabei achten?
Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, bei einer Giftpflanzenführung wollte ich diesen Duft, diesen Zitrusduft demonstrieren und habe mit meiner Handinnenfläche, wo man ja eine Hornhaut hat, bin ich drüber gefahren und habe dann den Besuchern meine Handinnenfläche riechen lassen. Das konnten die auch riechen. Und über die Handinnenfläche habe ich den Giftstoff auch nicht aufgenommen. Aber was ich gern mache, ist meine Nase berühren. Und ich habe dann kurz meine Nase berührt und habe das an einem Nachmittag in voller Sonne gemacht und nicht registriert. Am nächsten Tag waren meine Nasenlöcher vereitert. Also das sind sehr heftige Reaktionen. Also bei phototoxischen Pflanzen muss man selber wissen, okay, nur mit Handschuhen oder darauf achten, eben gerade wenn ich umpflanzen oder zurückschneiden will oder irgendwas machen will mit der Pflanze, dann möglichst an einem nicht sonnigen Tag. Sind echt, die Kombination mit Sonnenlicht macht den Giftstoff erst wirksam. Mhm. Und das gilt dann auch für die Erste-Hilfemaßnahme. Also wenn du mitkriegst, wie zum Beispiel ein Kind in kurzen Hosen in so einen Bestand von Riesenbärenklau reinfährt, dann ist die Erste-Hilfemaßnahme eigentlich relativ simpel. Aus dem Licht raus, also mit einer Decke abdecken, irgendwo rein und dann mit Seifenwasser abwaschen und dann ist in der Regel das Problem wieder gelöst.
Viele Zierpflanzen für den Garten, für den Balkon oder auch fürs Zimmer gehören ja zu den Wolfsmilchgewächsen und die enthalten diesen Milchsaft. Wie sieht's denn da aus? Wie gefährlich ist denn der?
Also generell musst du wissen, dass Milchsaft nicht per se heißt, dass es was Giftiges ist. Zum Beispiel Löwenzahn hat auch Milchsaft. Da geht es eigentlich vor allem darum, dass die Mundwerkzeuge der fressenden Insekten verklebt werden sollen. Aber bei manchen Gewächsen, wie zum Beispiel den Wolfsmilchgewächsen, beinhalten diese Milchsäfte auch Giftstoffe. Ja, und das sind viele so kakteenähnliche Gewächse, die man Christusdorn und Euphorbia thiocalli, das sind so ganz bekannte Topfpflanzen.
Der Weihnachtsstern ja auch, ne?
Der Weihnachtsstern letztendlich auch, genau. Und wenn man da dran rumschneidet oder Stecklinge macht, oder dann tritt Milchsaft aus und da muss man wirklich vorsichtig sein. Das sind sehr starke Gifte, die in diesem Milchsaft drin sein können.
Wenn ich jetzt mal was abbekommen habe, weil ich nicht ganz aufgepasst habe, einfach abwaschen oder?
Abwaschen, ja, das ist das Erste, was man machen sollte, mit Seifenwasser abwaschen.
Okay, und dann auch da gilt, Handschuhe tragen und
definitiv.
Auch
und wenn man merkt, das hat schon reagiert, dann definitiv zum Arzt gehen.
Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Menschen sich dann irgendwann angenähert haben und festgestellt haben, wenn man Bohnen so und so zubereitet, dann sind die essbar. Andersrum ist es ja auch so, dass viele von diesen Giftpflanzen ja auch Heilpflanzen sind. Das heißt, das hat man ja irgendwie auch mal rausgefunden oder ausprobiert. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, da spielen natürlich diese Hexen, diese Kräuterfrauen eine ganz entscheidende Rolle. Das waren die, die mit Pflanzen experimentiert haben, rausbekommen haben, für welche Krankheiten kann ich was verwenden. Und vieles von den Sachen haben die über Eigenexperimente rausgebracht. Und ganz wichtig bei den Kräuterfrauen war, bei den Hexen, die haben ja auch immer in die Zukunft blicken wollen und die haben auch experimentiert mit Halluzinogenen oder sowas. Und viele von den Nachtschattengewächsen wurden von denen verwendet für die Halluzinationen. Und die haben sie sich appliziert über Fettsalben, die sie sich auf dünne Hautpartien aufgetragen haben. Normalerweise auf die Unterarme, wo die Haut relativ dünn ist. Und dann werden die Wirkstoffe resorbiert. Und das gilt generell auch für Pflanzen. Ich will gar nicht Gifte sagen, für Pflanzen, pflanzliche Wirkstoffe, die kann man auch über die Haut resorbieren, Alkaloide speziell.
Das heißt, da merke ich vielleicht nicht mal, dass ich die aufgenommen habe, weil sich die Haut nicht irgendwie verändert oder juckt oder so, kann das
genau,
passieren?
Genau, genau. Das resorbierst du, ohne dass du überhaupt das merkst. Also ich kann dir konkret wieder aus einer eigenen Führungserfahrung erzählen, Bilsenkraut, das ist zwar schon was Heimisches, aber inzwischen sehr selten. Es war früher ganz wichtiges Kraut, das Bilsenkraut, zum Stärken vom Bier. Mhm. Ja, das hat man Bier zugesetzt, damit es besonders gut dröhnt. Ja. Und das ist auch der Grund fürs Reinheitsgebot. Da wurde zu viel rumgepanscht mit allen möglichen Wirkstoffen. Und da wurde zum Beispiel auch Bilsenkrautextrakt zugefügt. Und Bilsenkraut hat so eine klebrige Oberfläche. Und ich habe da auch einmal die Pflanze gezeigt, an der Hand gehabt und hatte diesen Wirkstoff an den Fingern. Und bin ich über die Haut vom Augenlid drüber gefahren und da hat man halt auch so ganz dünne Haut. Der Wirkstoff, den habe ich sofort resorbiert und in der gleichen Minute hatte ich einen Gesichtsfeldausfall, weil das geht sofort auf die Nerven, das Nervengift. Und da war der Sehnerv dann betroffen und dann habe ich für mehrere Minuten auf dem Auge nichts mehr gesehen. Da war der Sehnerv betroffen. Das war dann ein paar Minuten dann auch wieder weg. Das war also eine ganz geringe Konzentration. Aber diese Resorption über die Haut kann sehr effektiv sein.
Lass uns doch noch mal so durch Garten und Landschaft gehen. Was begegnet uns denn da sonst noch so an giftigen Pflanzen?
Fangen wir ruhig mal an mit den Nutzpflanzen. Also ein Klassiker hier in München ist ja zum Beispiel auch die Bärlauchsaison, ja, wo Bärlauch gesammelt wird. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da gilt wieder die generelle Regel, wenn man sich mit Pflanzen beschäftigt oder Pflanzen nutzen will, muss man sie kennen. Und ein Bärlauch wächst zum Beispiel hier im Englischen Garten hektarweise. Also der braucht so feuchte Waldböden, in denen er im Frühjahr austreibt. Und am Waldrand wächst in dem ähnlichen Lebensraum auch die Herbstzeitlose. Und die Herbstzeitlose ist wirklich hochgiftig. Ja. Und es gibt ein paar ganz simple Unterscheidungsmerkmale. Also eine Herbstzeitlose hat nie gestielte Blätter, riecht nie nach Knoblauch. Ja. Allein der Geruch, an den müsste man die schon eindeutig erkennen.
Wobei ich da auch mal gelesen habe, dass es dann ja irgendwann schwierig ist, wenn man vorher schon Bärlauch gesammelt hat und die Finger riechen und man das vielleicht gar nicht mehr unterscheiden kann, oder?
Genau. Und wenn man dann genauer hinschaut, also diese gestielten Blätter sind ganz wichtig. Dann gibt es andererseits wieder das Maiglöckchen, das hat auch gestielte Blätter. Also der Geruch ist schon wichtig und dann auch Glanz von Ober- und Unterseite von den Blättern. Das ist auch noch ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Aber da kommen durchaus immer mal wieder Vergiftungsfälle vor beim Bärlauchsammeln, weil die mit Maiglöckchen oder speziell Herbstzeitlosen verwechselt werden können, wenn man nicht genau hinschaut.
Mir schwebt jetzt zum Beispiel noch was vor, wenn ich so an die schönen, weil du hast ja vorhin auch über Früchte gesprochen, die dann auch oft schön aussehen, kam mir jetzt noch das Pfaffenhütchen zum Beispiel in den Sinn. Ja, auch eine schöne heimische Wildpflanze, ein schöner Strauch. Kannst du da noch mal kurz ein bisschen was dazu erzählen? Weil den sich auch viele gerne in den Garten pflanzen, weil die auch Vögel lieben zum Beispiel.
Die Pfaffenhütchen, der kennst du ja relativ leicht, wenn die Fruchten relativ spät, da öffnen sich so kleine Kapuzen, sage ich jetzt mal, so rot-rosane Kapuzen, aus denen die orangen Samen raushängen. Sehr attraktiv. Also letztendlich sollen dadurch Vögel angelockt werden und für Vögel sind die Pfaffenhütchenfrüchte komplett ungiftig. Das gilt sowieso für viele Pflanzen, die von Vögeln gefressen und ausgebreitet werden, sind für die Vögel absolut ungiftig, aber für den Menschen giftig. Tollkirsche dasselbe. Ja. Es gibt ein paar Pflanzen, die wirst du nie auf Spielplätzen sehen, weil im Prinzip die Gärtnereien da solche Listen haben, was auf Spielplätze nicht gepflanzt gehört. Und das sind eigentlich letztendlich, also die wichtigsten Kandidaten sind Goldregen und Pfaffenhütchen.
Weil die auch einladend aussehen,
genau,
vielleicht dann auch?
Genau, das ist diese Attraktivität, die dazu kommt. Also es würde ein Kind überhaupt nicht auf die Idee kommen, eine Thuja-Hecke
zu essen,
an einer Thuja rumzuknabbern. Thujen sind sehr giftig. Ja, aber sie sind auch sehr stachelspitzig und dann so haben auch einen unangenehmen Begleitgeschmack. Oder denk mal an, wenn wir in Richtung Topfpflanzen weiterdenken oder Balkonpflanzen, Oleander. Oleander ist sehr giftig, aber gleichzeitig sehr bitter. Ja, also das würde ein
Kind, da würde man kein Kilo von essen.
Das würde ein Kind auch sofort wieder ausspucken. Ja. Auf der anderen Seite kennst du wahrscheinlich auch die Engelstrompeten. Mhm. Das ist auch so eine größere Kübelpflanze. Die schmecken leider nicht bitter. Ja. Und wenn man die auf dem Balkon hat und du kriegst Besuch von Kindern, dann solltest du immerhin darauf achten, dass da nicht abgefallene Blüten auf dem Boden rumliegen und die entfernen, ja, dass die Kinder das nicht unabsichtlich in den Mund nehmen. Also dieses, ich nehme nur in den Mund, was ich ganz klar kenne, das muss einem Kind vermittelt werden. Und Kinder sind Kleinkinder, vor allem wenn die irgendwo rumkrabbeln, die nehmen natürlich gern schnell was in den Mund. Und da müssen die Eltern einfach schauen. Das kann auch in der Küche passieren, wo die Putzmittel im Küchenschrank drinstehen. Ja, da muss jemand genauso aufpassen. Also es passieren wesentlich mehr Vergiftungen von Kleinkindern durch Putzmittel als durch Giftpflanzen.
Also auch da genau hinschauen, die Pflanzen kennen und den Kindern frühzeitig beibringen, was kann, was darf ich essen und was lasse ich auf jeden Fall in Ruhe.
Ja, genau.
So eine klassische Heckenpflanze, die man ja auch in ganz vielen Gärten sieht, das ist ja die Eibe. Bei der liest man ja auch ganz oft total giftig und gefährlich. Was sagst du zu der?
Also erstens mal ist die Eibe überall, ja, selbst im dunkelsten Hinterhof gedeiht die Eibe noch. Das hat damit zu tun, dass die Eibe gewohnt ist, im Schatten von Buchen zu wachsen. Also wirklich, die ist sehr schattentolerant und lässt sich gut schneiden, ja, und deswegen als Heckenpflanze sehr beliebt. Gar nicht wegzudenken aus Gärten generell. Eiben spielen aber als Giftpflanzen wirklich eine geringere Rolle, weil sie nicht so attraktiv sind. Ja, für Kinder sage ich jetzt mal. Und wenn was attraktiv ist, dann sind es diese roten Bärenzapfen, diese kleinen bärenartigen Gebilde, die sie hervorbringen. Und die sind interessanterweise die einzigen Teile an der Eibe, die nicht giftig sind. Ja, also der Samen, der drin ist, wieder schon, aber diese schleimig rote Hülle außenrum ist ungiftig. Ja. Also ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass Pflanzengifte für die unterschiedlichen Tiergruppen auch unterschiedlich giftig sind. Und zum Beispiel Pferde reagieren sehr empfindlich auf Eibenlaub. Und früher Kutscher haben ihre Kutschen immer weit weg von Eibenhecken geparkt, weil sobald ein Pferd an so Eibenhecken rumknabbert, geht's dem richtig schlecht. Mhm. Und dann auf der anderen Seite musst du klar machen, Eiben werden im Wald absolut von Rehen verbissen. Rehe haben gar kein Problem mit den Eibengiften. Also selbst der Unterschied zwischen Reh und Pferd ist da.
Okay, ich merke schon, das ist wirklich ein weites Thema, wo man nicht mit irgendwelchen Pauschalgeschichten rüberkommen kann, sondern man muss wirklich ganz genau wissen, ja, mit welcher Pflanze man es zu tun hat und sie natürlich auch kennen. Und das finde ich ja auch immer total wichtig, dass man auch weiß, was alles im Garten wächst. Und tatsächlich, wie du sagst, man steckt sich ja auch nicht einfach so irgendwas in den Mund, so wie man nicht auch einfach so aus jeder Flasche trinken würde. Ne? Genau. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Vergleich, der nicht zeigt, wie man auch an diese Sache rangehen kann. Nochmal bei dir persönlich, wenn du so deine Führung machst, hast du Lieblingsgiftpflanzen oder hast du Pflanzen, wo du dich bei den Führungen, wo du dich besonders drauf freust, wenn ihr da dann unterwegs seid?
Also ich finde diesen historischen Aspekt sehr schön. Also diese ganzen Hexenpflanzen, über die nähere ich mich immer gerne dem Thema an, weil es klar macht, Giftpflanzen sind ein Teil unserer menschlichen Geschichte. Ja, also wir, ein Leben ohne Pflanzen mit Giftstoffen ist gar nicht denkbar. Ja, die sind für uns lebenswichtig.
Und konkret, hast du ein paar Lieblingspflanzen? Diese Frage ist immer gemein. Ich mag die auch immer nicht, aber.
Also generell diese Familie der Nachtschattengewächse finde ich besonders spannend. Und bei den Nachtschattengewächsen, da finde ich allein den Namen schon toll. Ja. Da gibt es ja verschiedene Erklärungen dafür. Also Nachtschatten, das hat was mit diesen, dass Nachtschattengewächse viel als Arznei- oder Drogenpflanzen verwendet wurden, um Albträume zu vertreiben. Mhm. Und Nachtschatten ist wahrscheinlich ein altertümliches Wort für Albträume. Eine andere Erklärung für Nachtschattengewächse ist, dass man sagt, früher gesagt hat, dass in der Nacht die besonders gefährlich seien. Also gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Aber die Nachtschattengewächse generell, wenn man sich mal diese Solanaceen, diese Familie der Nachtschattengewächse anschaut, dann sind alle unsere wichtigen Pflanzen, Tomate, Kartoffel, Paprika, Chili, ja, Aubergine, das sind alles Nachtschattengewächse. Ja. Die sind alle auch zumindest leicht giftig in bestimmten Phasen. Ja. Aber für uns ja essentiell.
Andreas, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie gefährlich Pflanzen sein können und was die so alles machen können mit uns. Und du hast ja auch schon gesagt, wichtig ist, die Pflanzen zu kennen. Was ist denn so dein Abschlussplädoyer für unser heutiges Gespräch?
Also vielleicht zwei Abschlussplädoyers. Das eine ist, Kinder müssen Natur erleben können. Das ist ganz wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit. Naturerlebnis für Kinder finde ich persönlich ganz essentiell und deswegen nicht Panik schieben, mit welchen Giftpflanzen mein Kind in Kontakt kommen kann, sondern eher andersrum annähern, wie kann ich Natur mit allen Sinnen erleben? Das geht vom Riechen übers Schmecken, übers selber ein Gänseblümchensalat mal machen oder Löwenzahnknospen rösten oder sowas, dass man dieses Thema Natur und Pflanzen positiv belegt bei Kindern. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und Punkt 2 wäre, das richtet sich jetzt mehr an die Erwachsenen, Natur zu nutzen und selber draußen zu sammeln. Das finde ich ein ganz tolles Erlebnis, praktiziere ich auch selber. Ich sage dazu, ich selber habe keinen Garten, nur einen Balkon. Ja. Und ich sammle aber gerne draußen. Und so eine klassische Sache, die ich immer im Spätsommer mache, ist Kornelkirschmarmelade. Und wenn ich an Kornelkirschecken diese Kornelkirschen sammle, dann fällt mir absolut auf, wie häufig Leute vorbeigehen. Was sammeln sie denn da? Ist das nicht giftig? Ja.
Ja.
Dann merke ich erschreckenderweise, wie wenig eigentlich die Leute über wildwachsende Pflanzen wissen. Und das finde ich die schönste Herangehensweise, dass ich selber Pflanzen nutze, ja, und dadurch erfahre und eintauche. Also das ist einfach das Schönste.
Andreas, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ein schönes Schlusswort. Ich habe sehr viel gelernt. Wir könnten bestimmt noch 2 Stunden weiterreden. Unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst.
Danke auch. Hat mir auch Spaß gemacht.
Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast. Hört ihr Podcasts auch immer zum Einschlafen? Dann haben wir hier noch einen neuen Tipp für euch.
Hi, ich bin Sina Scherzand und ich möchte euch hier kurz meinen Podcast vorstellen. Ich bin Schriftstellerin und schreibe eigentlich Romane, aber für diesen Podcast schreibe ich euch gute Nachtgeschichten, damit ihr besser einschlafen könnt. Und es hört sich zum Beispiel so an. Die Gruppe war extra aus Deutschland in diesen Teil Kolumbiens gereist, um Papageien zu sehen, Tukane und Aras, Kolibris, Tangaren und den Andenkondor. Um letzteren zu sehen, musste man schon eine Menge Glück haben. Aber gestern hatten sie einen erspäht. Die Sichtung war ein ziemliches Highlight für die dreiköpfige Gruppe gewesen. Aber Raphael, Tina und Helmut wollten mehr. Sie wollten den Blaulappenhokko. Der Podcast ist für alle, die schlecht einschlafen können, weil sie über alles Mögliche grübeln. Den Job, das letzte Treffen mit den Friends, die Weltlage oder die Zufallsbegegnung mit dem Ex. Meine Geschichten sollen den Fokus von diesen Gedanken weglenken und euch helfen, zur Ruhe zu kommen. Allmählich wurden die Tage wieder länger. Nun war es 7:30, aber der Himmel schon schwarz. Als wäre tiefste Nacht oder als hätte jemand eine undurchdringliche Decke übers Universum gespannt. Alle Folgen von der Einschlaf-Podcast findet ihr immer zuerst in ARD Sounds.